und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und wenn ihr diese Sendung hört, dann seid ihr auf unserer neuen Patreon-Seite gelandet. Unterstützt uns. Das ist voll super und das ist unsere erste Ausgabe von unserem neuen Format Match of the Week. Das heißt also, wir besprechen hier ausgewählte Matches für euch und das nur für euch. Erstmal an dieser Stelle danke natürlich dafür, dass ihr uns unterstützt. Und wenn ihr uns unterstützt, dann wisst ihr auch, wer hier hinter dem Mikro sitzt. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute zum anderen, auf der anderen Seite, der Kai.
Schönen guten Tag.
Da sage ich guten Tag, genau.
Genau, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr hier seid.
Ja, es macht sich so ein bisschen Nervosität bereit heute, ne? Das ist die erste Ausgabe, die wir exklusiv für Patreon machen. Ich finde das ziemlich geil.
Ja, man weiß ja nicht, wie viele Leute werden das jetzt hören, ne? Also, das ist jetzt gerade, wer weiß, wie viele Leute unserem Match der Woche jetzt lauschen dürfen oder nicht oder lauschen wollen.
Ja, das ist so ein bisschen wie die erste Ausgabe von Headlock, die wir damals aufgenommen haben. Also ich dann noch, wo ich das Interview mit John Simmons gemacht habe und mit dem Daniel zusammen bei Superstars of Wrestling vor über einem Jahr, dass es dann doch mal so weit kommen würde, dass wir dann uns dazu ja ermutigt sehen, auch sowas zu machen wie Patreon und auch da exklusiven Content für rauszuhauen. Hätte ich nicht gedacht damals. Ist jetzt so weit gekommen. Ich find's geil. Und wie gesagt, Match of the Week ist unser erstes neues Format. Und wie ich gerade gesagt habe, dabei geht es darum, dass wir ausgewählte Matches besprechen. Das sind aktuelle Matches, das sind alte Matches, das sind mal Matches aus dem Indie-Bereich, mal sind es ganz bekannte Matches, mal sind es ein bisschen unbekanntere Matches. Davon kann der Kai gerade ein Liedchen singen, weil dem habe ich die Auswahl gegeben und er war ein bisschen überrascht über manchen Kampf. Aber es ist eine bunte Mischung, würde ich mal sagen.
Ja, ach, ich finde das eigentlich ganz gut. Also ihr werdet sehen, da sind auch so die ein oder anderen Schmankerl dabei. Natürlich auch die ganz großen, auch mein All-Time-Favorite. Verweis auf eine andere Folge, die dann folgen wird. Ach, das wird schon schön. Also und das Geile ist, ja, dadurch lerne ich jetzt auch nochmal, jetzt gerade ich, der eher so die aktuelleren Sachen kennt, auch nochmal alte Matches kennen. Und ich habe ja heute den Großteil geguckt und das war schon ganz geil eigentlich.
Für Kai ist es eine Reise zurück in die Vergangenheit, die er nicht miterlebt hat so ungefähr.
Ja, wirklich, also, da war ich 2 Jahre alt bei unserem ersten Match.
Ja, da war ich 18.
Ich habe mir letztens überlegt, vom Prinzip her ist es sogar möglich, dass du mein Vater sein könntest. Und das ist verstörend.
Kai, ich bin dein Vater. Oh. Ja, dann lass es doch mal zum Match kommen, weil wir haben uns hier einen Kampf ausgesucht, weil wir sind ja, wenn dieser Podcast erscheint, ist es das Hell in a Cell-Wochenende. Sprich, WWE Hell in a Cell steht an, wir sehen Kevin Owens gegen Shane McMahon in der Zelle und wir sehen The New Day gegen die Usos in der Zelle. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, lass doch mal so ein bisschen zurückgehen zum ersten Hell in a Cell Event. Der war nämlich am 5. Oktober 1997 bei In Your House Bad Blood. In Your House war ja damals eine kleinere Pay-Per-View-Serie von WWE und obwohl sie ja kleiner war, war es trotzdem eigentlich eine relativ große Veranstaltung vor über 21.000 Fans. Im Kiel Center in St. Louis, Missouri. Und da fand eben der erste Hell in a Cell Event und der erste Hell in a Cell Kampf statt. Und der fand natürlich zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker statt. Ja, soll ich ein bisschen als Aufgalopp so ein bisschen erzählen, worum es da geht, Kai? Oder willst du das ein bisschen aufmischen?
Also das, was ich, man muss ja auch sagen, schon damals waren die Videopakete bei der WWE oder halt WWF fantastisch. Also das ist ja heutzutage noch der Hammer und damals auch schon. Und von dem, was ich dann so ein bisschen gesehen habe, war das anscheinend, korrigiere mich gleich, wenn ich falsch liege, Michaels gegen Undertaker Hill geturnt ist, dem mit dem Stuhl einen drüber gehauen hat und Taker deswegen gegen, Bret Hart verloren hat?
Genau.
Okay, das war das, was ich so erkannt habe aus dem Videopaket. Den Rest kannst du machen.
Genau, das bringen wir jetzt nochmal in eine etwas geordnetere Form. Also es war eigentlich so, das Faszinierende an diesem Kampf oder an dieser Fehde Undertaker gegen Shawn Michaels war eigentlich damals, dass wir hier zwei Wrestler haben, die seit Ewigkeiten bei WWE sind, aber nie aufeinander getroffen sind. Das erste wirkliche Aufeinandertreffen der beiden gab es beim SummerSlam 97. Das war aber dann im Kampf zwischen Bret Hart und dem Undertaker und Shawn Michaels als Special Referee. Und diese Fehde zwischen Bret Hart und Shawn Michaels, die kennen wir, glaube ich, alle zu Genüge, die brodelte da schon. Aber Shawn Michaels ist halt hier eben als Special Referee eingesetzt worden und war sozusagen dann das Zünglein an der Waage in diesem Kampf. Irgendwann gab es diese Konfrontation zwischen Bret Hart und Shawn Michaels. Es lag ein Stuhl im Ring, den wollte eigentlich Bret Hart einsetzen. Und Shawn Michaels hat ihn abgenommen. Bret Hart spuckte Shawn Michaels ins Gesicht. Shawn Michaels fühlte sich provoziert, holte mit dem Stuhl auf. aus und schlug damit den Undertaker nieder und musste danach widerwillig den Three Count durchzählen und dann hatte war plötzlich Bret Hart Champion durch die Hilfe von Shawn Michaels. Das war der Start dieser Fehde zwischen dem Undertaker und Shawn Michaels. Währenddessen tobte aber trotzdem noch die Fehde zwischen Bret Hart und Shawn Michaels. Und das ist nämlich ganz entscheidend eigentlich für diesen Aufbau auch dieses Hell in a Cell Matches. Man muss halt sagen, dass auch der Undertaker halt in so einer Fehde verstrickt war, nämlich auch den hat seine Vergangenheit eingeholt mit Paul Bearer und eben dieser Ankündigung, dass sein Bruder Kane noch lebt. Das sollte hier auch in dem Kampf auch noch eine entscheidende Rolle spielen. Also wir haben drei verschiedene Storyfäden, die eigentlich hier so in einem Kampf so zusammengreifen und die dem eigentlich eine besondere Brisanz geben. Das erste Aufeinandertreffen gab es dann bei In Your House Ground Zero zwischen den beiden. Es war ein normales Match, das endete aber in einem No-Contest, weil unter anderem Triple H und China, also die drei haben ja dann später die Generation X gebildet und die haben dann da eben eingegriffen und dadurch wurde das Match zu einem No-Contest und man hat dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen, damit es keine Outside Interference gibt. Ja, und da gab es dann das Einzige, was man machen konnte, man braucht einen Käfig. Aber wenn du so Leute hast wie, ja, wie Triple H und China und Shawn Michaels, da weiß man, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Und man hat es ja auch am Anfang des Matches gesehen, da wurde, man braucht einen besonderen Käfig. Ne? Und deswegen musste es Hell in a Cell sein. Hell in a Cell war damals ein absolutes Novum. Man hat das noch vorher noch nie gehabt. Also den großen Käfig, der außen um den Ring rumgeht, also komplett an der Absperrung der Zuschauer entlang und oben auch noch ein Deckel drauf ist, gab es vorher bei WWE in dieser Form noch nicht. Hat so ein bisschen Anleihen, natürlich so eine Mischung aus WCW Thunder Cage und den Wargames irgendwie auf der einen Seite, aber es war damals halt was ganz Besonderes. Also ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal gesehen habe, und es war nicht so einfach, damals an den Pay-Per-View zu kommen, weil die In-Your-House-Events wurden in Deutschland nicht ausgestrahlt, sprich, da musste man dann wieder in die Portokasse greifen und den Tape-Trader bemühen. Aber das war halt eine geile Konstruktion und deswegen stelle ich jetzt auch gerade mal die Frage an Kai, weil der hat den Kampf höchstens ausschnittsweise vorher gesehen. Und deswegen frage ich ihn mal, also wie hast du denn jetzt gerade so das Drumherum damals wahrgenommen? Also hast du dieses Besondere gespürt, als du jetzt den Kampf zum ersten Mal so in voller Länge gesehen hast?
Also was ich schön fand ist, also generell, du hast ja gemerkt, schon allein hier durch die Kommentatoren, da saß ja auch noch Vince McMahon dabei und dann Jerry Lawler und Jim Ross, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die haben das ja schon sehr geil verkauft. Also nach dem Motto, das ist das erste Match, was passiert hier, was ist das? Die waren ja auch sehr überrascht von der Konstruktion. Die haben das schon sehr gut rübergebracht. Und was ich halt auch sehr schön fand ist, dass vor dem Match dann Shawn Michaels noch mit Triple H oder Hunter Hearst Helmsley und China eine Promo gehalten hat und der dabei so ein bisschen arrogant gewirkt hat, wie Shawn Michaels eben war zu der Zeit. Und nach dem Motto, ich habe eh keine Angst, ich mache Undertaker fertig, ich bin besser. Und das war auch die ganze Zeit gut. Und dann kam halt Shawn Michaels rein, hat auch noch seine typische Show gemacht mit Triple H und China. Und dann kam der Käfig schon so ein bisschen runter. Und als dann die Musik vom Undertaker anging, war das im Gesicht von HBK, da hast du gesehen, okay, jetzt gerade wird's ernst. Und also das hat das bei mir auch so geil verkauft, weil heutzutage, damals war es halt das erste Hell in a Cell Match und jetzt gerade aus meiner Perspektive habe ich ja schon relativ viele eigentlich gesehen. Aber du hast dann doch schon gemerkt, okay, das zwischen den beiden, das wird jetzt eine Schlacht. Also die können sich nicht leiden und der sonst so arrogante Shawn Michaels, der hat jetzt A, Angst und B, wird er das jetzt auch gleich richtig ernst nehmen. Und das hat mir irgendwie sehr Bock auf den Kampf gemacht.
Ja, es gab ja auch nur so ein paar Lichteffekte im Vorfeld. Also als der Undertaker reingekommen ist, gab es ja auch noch flackerndes Licht und Donner und sowas. Also man hat sich da schon Mühe gegeben, das auch bei so einem kleineren Event, wie es ja auch damals die In-Your-House-Dinger waren, trotzdem auch entsprechend zu inszenieren und auch den Undertaker dadurch irgendwie zu unterstreichen. Und man muss ja sagen, er hat den Kampf ja verloren, aber trotzdem hat die Art und Weise, wie der Undertaker hier diesen Kampf angegangen ist, hat für mich sowohl die Matchart geprägt, als auch den Undertaker selber, weil er hat da auch eine ganz andere Seite gezeigt, als man das eigentlich vorher kannte. Also er war da auf einmal noch brutaler und noch gnadenloser und noch ja härter eigentlich, als man das von ihm gewohnt war. Und wie du gerade gesagt hast, ne, Shawn Michaels hat am Anfang so ein bisschen auf dicke Hose gemacht, aber die erste Phase dieses Kampfes wurde eindeutig vom Undertaker bestritten. Also der Undertaker hat Shawn Michaels klar dominiert, durch die Gegend geschossen und geworfen wie ein Ping-Pong-Ball teilweise.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das fand ich nämlich ganz geil, weil ich habe mir nämlich aufgeschrieben, dass Taker die ersten 15 Minuten wirklich komplett dominiert hat. Und das Schöne daran war ja auch, das war ja alles neu. Also jeder Move, also weil die waren ja relativ schnell waren die dann draußen, finde ich, die beiden, dass sie dann sich um den Ring herum geprügelt haben. Und alles, was du gesehen hast, diese komplette Interaktion mit dem Käfig, das hast du ja alles vorher noch nie gesehen in der Form. Dann gab es irgendwie die Powerbomb gegen die Ringwand und dann wieder hin zum Ringpfosten, dann wieder gegen die Ringwand, also ach, gegen die Käfigwand. Und das war so viel hin und her und auch die ganzen Würfe nach draußen, wenn dann auch ein Shawn Michaels übers oberste Seil fliegt, mit seinem Rücken gegen die Käfigwand fliegt, also das hat man ja alles vorher nicht gesehen, das hast du auch bei der Crowd gemerkt, die waren alle so, ja, das ist schon nicht schlecht, was die gerade machen.
Ja, es war etwas ganz Besonderes und Shawn Michaels ist ja auch ein Experte darin, erste Matches irgendwie da groß rauszubringen. Wir erinnern uns ans Leitermatch mit Razor Ramon.
Stimmt.
Ich glaube, der hat da einen besonderen Ehrgeiz. Ne? Und da waren ja auch viele Bumps gerade von seiner Seite dabei, die auch für damalige Zeit halt längst nicht normal gewesen sind. Du hast gerade angesprochen, es gab ja diese eine Aktion, wo der Undertaker Shawn Michaels aus dem Ring geworfen hat. Und Shawn Michaels ist halt wirklich quasi rücklinks voran in den Käfig gestürzt, mit den Füßen am Käfig hängen geblieben. Wurde auch gesagt, so, alter Schwede, noch ein bisschen anders geflogen und jetzt das Genick gebrochen.
Wollte ich gerade, das sah sehr gefährlich aus, ne? Ich mir auch gedacht, was ist jetzt, wenn er sich da irgendwie richtig verhakt hätte mit seinem Fuß? Dann wäre aber finito gewesen.
Ja, das war echt wie gesagt, in der Anfangsphase eindeutig der Undertaker im Vorteil und hat da eben auch den Heartbreak-Kid wirklich auseinandergenommen, muss man ganz klar so sagen. Shawn Michaels hat immer hier und da immer wieder seine Hope-Spots gekriegt und so, dass man sehen konnte, so, ja, der kämpft, der will auch und so, und das ist eigentlich auch diese Geschichte, die sich hier durchzieht, weil obwohl der Undertaker sehr dominant gewesen ist, wirkt es trotzdem so, als ob Shawn Michaels sich immer mehr, je länger der Kampf geht, in das Match hineinarbeitet irgendwie. Da kam dann immer hier nochmal eine Aktion, da nochmal eine Aktion. Und das, finde ich, hat diesen Kampf auch ausgezeichnet. Man hat dann, irgendwann hat man das Gefühl gehabt, so, okay, die Waage, wo vorher irgendwie der Undertaker ganz klar im Vorteil ist, aber die Waage geht langsam immer mehr Richtung Shawn Michaels. Das war schon ein sehr, wie soll man sagen, sehr gut gepacedes Match. Und das bei aller Härte und Brutalität.
Also ich fand, das hat also so dieser, für mich war dieser Punkt, wo das gekippt ist, wo es dann eben diesen Treppenschlag gab, also wo dann Undertaker draußen war, und dann gab es dann den Schlag mit den Steel Steps und danach ja noch von Shawn Michaels den Piledriver
auf die. Das fand ich auch eine harte Aktion.
Das war eine unglaublich brutale Aktion, weil, also ich habe auch immer so ein bisschen Angst beim Piledriver, auch irgendwie, wenn Ian Simmons den zeigt oder sowas. Also weil ich finde, der ist einfach ein gefährlicher Move.
Ja, absolut.
Und das dann auch auf diese Treppen drauf. Wow, also das war, und ab da ist das so ein bisschen gekippt, also noch mehr gekippt. Was ich noch davor sagen wollte ist, ist es aufgefallen, dass Shawn Michaels einfach mal irgendwann in die Crowd gespuckt hat? Also das finde ich richtig krass, er gibt einem Undertaker einen Schlag und spuckt einfach durch den Käfig nach draußen. Und ich denke mir, krasser Heel-Move.
Ja, Shawn Michaels war ja damals nicht gerade einer der nettesten Gesellen, um es mal so zu sagen. Der war nicht so umgänglich, glaube ich. Vielleicht hat er auch in dem Moment einfach nicht drauf geachtet, ich weiß es nicht.
Aber auch so im Vergleich dazu, was ich ja fragen musste, also damals waren ja schon viele Plakate und sowas da, aber, das kannst du jetzt besser einschätzen als ich, war damals diese Chant-Kultur noch nicht so groß oder war das einfach schlecht abgemischt?
Also, weil da, oh, das ist eine gute Frage.
Weil da wurde, man hat immer so, ja, hier und da mal diese so leichte Chant, sage ich jetzt mal. Aber es ist nicht so wie heute, dass dann irgendwie This is Awesome kommt oder Undertaker oder HBK oder sowas.
Nee, das kam erst später. Also ich meine, diese Chant-Kultur ist ja auch viel dadurch zustande gekommen, dass immer internationaleres Publikum zum Wrestling-Events gekommen ist. Wir sind jetzt nur im Jahr 1997. Da hattest du zwar so vereinzelte Leute, die da hingefahren sind und wahnsinnig genug waren, aber du hattest gerade bei so kleineren Events hattest du nicht diese Kultur gehabt, dass da so viele Leute rübergekommen sind und auch zu WrestleMania waren. Das waren zwar große Events und so, aber da hat man nicht diese Partystimmung gehabt und auch nicht diese Chant-Kultur. Die gab es damals in der Form halt eben noch nicht, sondern es wurde halt dann eher geklatscht oder
ja, also Booyah die ganze Zeit, aber nicht diese Chants. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, so im Vergleich zu heutigen Matches. Und, also man, guck mal, die Sache ist, weil dann ging es natürlich auch irgendwann nach draußen, um jetzt mal kurz den Sprung zu haben. Und wir haben halt schon in der heutigen Zeit bei vielen Cell-Matches gesehen, manchmal gibt es schlauere Lösungen und manchmal gibt es unglaublich dumme Lösungen. Und das hier war das allererste Match. Sprich, da hätte man auch irgendwie sagen können, okay, ich habe irgendwie was Backstage vergessen, lass mich mal kurz raus oder sowas. Aber diese Lösung, die hier gefunden haben, die selbst aus der heutigen Sicht so unglaublich smart, dass dann nämlich Shawn Michaels auf den Kameramann fällt und einfach den Kameramann verprügelt und dass halt dann natürlich irgendwie ein Arzt kommen muss, sprich, dadurch wird die Tür geöffnet und Shawn Michaels kann dann auch noch raus. Und das fand ich so schlau gelöst einfach, weil dieses, Weil wir haben halt so viel Müll gesehen heutzutage schon, wie irgendwie Regeln umgangen wurden. Und da dachte ich mir, wow, das ist das erste Match. Und lasst euch sowas Kreatives einfallen. Respekt.
Ja, und vor allem, es war ja auch nicht so, dass Shawn Michaels sich einfach so spontan über den Kameramann aufgelöst hat. Man hat das ja aufgebaut. Es gab ja vorher schon bei diesem Piledriver, gab es ja die Szene, dass der Kameramann quasi zu nah am Geschehen dran war. Und da hat Shawn Michaels ja schon ihn quasi weggeschubst und so, ja, jetzt verpiss dich mal, ich brauch Platz und so. Und da wurde ja auch, also im Network ist es ausgebliebt übrigens, dass er, als er ihn da
beschimpft. Ja, genau, zweimal, habe ich mich auch darüber gewundert, was er da jetzt gesagt hat.
Ja, ja, also da ist er ausgebliebt worden und er hat den da schon zweimal weggeschubst, ne? Und ab dem Moment war der Kameramann, finde ich, dann auch wirklich ein aktiver Teil des Kampfes. Und ja, dann gab's halt diesen Sturz von Shawn Michaels nach draußen, wo er dann eben auf dem Kameramann gelandet ist. Und ich habe heute noch mal geschaut, ob das ein bekannter Wrestler oder sonst irgendwas gewesen ist, weil du siehst das Gesicht von dem ja nicht.
Ja, also, ich wollte auch erst googeln, aber ich dachte so, okay, wenn du jetzt googelst Undertaker, Shawn Michaels Cameraman, dann wird halt hundertprozentig WrestleMania kommen. Dann habe ich es einfach sein lassen.
Ja, aber das war Sim Snuka damals. Nee, aber das, ich hab's, es war nicht rauszubekommen. Also ich hab geguckt und da ging's sogar rum, also ein paar Fans haben sogar gefragt, so, war das ein Work oder war das ein Shoot? Klar war das ein Work, ne? Also du hast ja gesehen, als Shawn Michaels ihn aufgehoben hat, bevor er niedergeschlagen hat, so, da, das war eindeutig so geplant in der Art und Weise. Aber es war unglaublich clever und es hat auch sehr, sehr gut zu der Persönlichkeit von Shawn Michaels gepasst. Und dann, man hat ja gedacht, dass dieser Kampf so schon brutal genug in der Zelle gewesen wäre. Und dann ging es ja nach draußen und dann wurde es ja noch mal viel brutaler. Also man hat dann, da kam dann Sergeant Slaughter und noch ein paar andere Offizielle und haben den Käfig geöffnet. Und man muss dazu sagen, Shawn Michaels hat in diesem Moment die Kontrolle gehabt und hat ja den Undertaker mit der Sweet Chin Music niedergestreckt gehabt.
Genau.
Quasi zeitgleich, wo das Getöse war. Und der Undertaker no-sellt einfach mal ganz gekonnt die Sweet Chin Music und setzt sich sofort danach auf. Ja,
also ich dachte auch so, wow, okay, was ein Comeback. Links, Sweet Chin Music, krasser Finisher. Und Taker steht einfach in seiner typischen Taker-Manier auf. Und das war schon so. Also auch, ist halt ein alter Kampf, man ist nicht mehr so emotional drin. Aber ich dachte mir gerade in dem Moment, ja, das ist schon ziemlich geil, was da jetzt gerade passiert.
Ja, und das ist genau das. Wir haben davon gesprochen, dass Shawn Michaels halt am Anfang so ein bisschen Angst gezeigt hat und dass er quasi so sich dann in den Kampf hineingearbeitet hat. Und in dem Moment, als der Undertaker dann quasi seine schwerste Waffe einfach negiert hat oder einfach ausradiert hat, in dem Moment, da ist Shawn Michaels dann das Herz in die Hose gerutscht und er nutzt die Möglichkeit, um zu flüchten. Das ist eigentlich so kohärent und intelligent gemacht. Das war einfach gut und das funktioniert auch heute noch, mal abgesehen davon, dass das ja eh zwei der besten Wrestler aller Zeiten sind, aber das ist auch so vom Aufbau her, ist es so sinnvoll und logisch einfach, dass Shawn Michaels dann mit der Angst zu tun bekommt und rausrennt. Ja, und dann wurde es ja noch eine Stufe härter, wie ich gerade angekündigt habe.
Genau, aber da war es ja irgendwie dann so, dass dann Shawn Michaels, der vorher doch schon irgendwie dominiert hat, könnte man sagen, halt durch die Switching Music, durch den Piledriver und alles, durch die Sachen, die denen passiert sind. Aber dann halt gerade, als sie draußen waren, hat der Undertaker sich wieder ein bisschen gefangen. Shawn Michaels mehrfach mit dem Kopf gegen den Käfig gehauen. Und dann fing ja auch, typisch für die Zeit, Michaels an, unglaublich zu bluten. Also ja, richtig zu bluten. Und dann eben, klar, du so in Ring, ach, also in den Käfig reingehen ist schlecht, weggehen kannst du nicht. Also wohin gehst du? Natürlich rauf auf den Käfig. Und man kennt es ja auch jetzt heutzutage, klar, Mankind und sowas und die Sachen und dann springt jemand runter. Ich muss erstmal sagen, wie kann das sein, dass der Käfig da tausendmal stabiler war als bei Taker gegen Mankind? Also weil
vielleicht, weil Shawn Michaels so ein bisschen leichter ist, ich weiß
ja, nicht. Ja, aber der hing ja komplett durch bei Mankind damals. Also und
da, vielleicht war es derselbe Käfig und die haben da einfach nicht repariert.
Kann, ja, das mag sein.
Ich weiß es nicht.
Und ich fand das, also dieses, du, ich finde, ich habe immer so ein Unbehagen, wenn die auf dem Käfig stehen, weil ich mir so vorstelle, du stehst ja eigentlich nur auf diesen dummen Rastern drauf und da ist immer so ein komisches Gefühl bei und dann auch gerade die Moves, die zeigen, dann gibt's dann irgendwie so einen Slam vom Taker mit Shawn Michaels dann und ich habe immer diese Angst, okay, was ist, wenn das einfach aufreißt und er durchfällt und sowas, aber auch Shawn Michaels oben auf dem Käfig, also wir haben es ja schon mal irgendwie gesagt, Michaels zählt unglaublich extrem, zählt sehr viel, zählt aber auch gut und dann auch kriegt einen Faustschlag und rollt sich dann eben weg, weil der Schlag quasi so hart war und rollt sich selber fast vom Käfig runter und ich denke mir, okay, Shawn Michaels hat es vielleicht so die größten Eier der Welt. Also, weil ich das so krank fand, weil dann, er rollt sich dann eben bis zum Rand und noch so mit einem Fuß drüber und hält sich dann so ganz knapp fest. Und da wurde ja auch schon damit gespielt, dass ein Undertaker Shawn Michaels runterschmeißen will. Shawn Michaels versucht es dann aber auch noch festzuhalten. Und dann gab es auch einen schönen Käfigbump.
Ja, ein Tischbump meinst
du? Genau, ja, also ich meine diesen Bump vom Käfig quasi, ja. Aber ein Tischbump, ja.
Genau, ich möchte gerade, bevor wir hier quasi den zum Endspurt ansetzen, möchte ich gerade mal ganz kurz auf diese Rolle des Bluts eingehen, weil ich finde, dass dieser Moment, wo es rausging, und du kannst dann ja sehen, der Undertaker nimmt Shawn Michaels ja dann in so ein Catapult, und wenn du genau hinguckst, siehst du, wie sich Shawn Michaels an der Stirn kratzt, so, ne, dann, dass das Blut kommt. Mal abgesehen davon, dass er da wirklich, er hat ja auch hinter eine fette Narbe davon zurückgetragen, also da hat er es nicht übertrieben, nicht untertrieben, sagen wir es mal so. Aber ich finde, dass dieser Moment, wo es dann wirklich, wo dann das Blut kommt, wirklich die Gewalt die nächste Stufe erreicht und sich der Undertaker verändert. Das finde ich so krass. Also es ist mir heute zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Undertaker dann nochmal eine Stufe hochgeschaltet hat und Shawn Michaels auch sein Selling nochmal eine Stufe hochgeschaltet hat, um die, ja, wie gesagt, diese Brutalität vom Undertaker zu betonen, ne? Auch als dann, ich fand die Kameraperspektiven auch so genial, die dann da gekommen sind. Also da hat WWE ja drauf geachtet, dass immer der Käfig dazwischen ist. Also es gab ja dann wo der Undertaker Shawn Michaels auf die Schulter nimmt und in den Käfig reinwirft, dass dann der Käfig dazwischen ist, dass du quasi als Zuschauer sehen kannst, wie ein blutender Shawn Michaels auf dich zugeflogen kommt. Oben auf dem Käfig zoomt quasi von unten aus dem Ring der Kameramann hoch, damit du auch ja sehen kannst, wie Shawn Michaels vom Undertaker mit dem Gesicht in die Maschen gedrückt wird. Ich fand die Kameraarbeit in dem Kampf echt sensationell und das fängt diese Härte des Kampfes so genial ein, das macht, also das transportiert das bis heute noch.
Das Witzige ist ja auch, dass dann Shawn Michaels auch auf die Kamera blutet, quasi, also diese Kamera ja von unten nach oben filmt. Du hast dann da irgendwann in der Mitte der Kamera so einen Bluttropfen drauf.
Ja, und danach, also es war ja, das ist ja ein Aufbau gewesen. Also es ist ja wirklich so eine Aufbau der Gewalt innerhalb von mehreren Minuten eigentlich. Ne? Es geht dann das No-Selling vom Superkick, die Flucht nach draußen, dann der Slingshot, dieser Javelin-Throw in den Käfig, die Flucht oben auf den Käfig irgendwie, es gab ja auch noch einen Dropkick von Shawn Michaels, aber vor allem dann die Flucht auf dem Käfig war Shawn Michaels ja absolut chancenlos und ist da rumgeprügelt worden von Pillar to Post, würde man sonst sagen, aber absolut chancenlos und dann dieser Sturz draußen auf dem Tisch und ich werde auch nie dieses Incoming vergessen, was Jerry Lawler dann ausstößt in dem Moment. Ah, das wirkt so gut. Und als es dann halt wieder zurück in den Ring geht, da wusstest du einfach, okay, Shawn Michaels ist fertig. So, das ist jetzt vorbei. Das ist das Massaker des Shawn Michaels, so ungefähr. Und dann gibt's ja noch den Chokeslam vom obersten Seil dann, den man ja auch super selten vom Undertaker gesehen hat. Ich kann mich da jetzt an nicht viele Gelegenheiten erinnern, wo er den mal ausgepackt hat. Das
stimmt, diesen super Chokeslam meinst du quasi, ne? Also ich
nenne
das
einfach mal so. Ja, genau das. Ne? Und gerade in dem Moment, als dann, also es gab ja dann immer wieder diese Nahaufnahmen von Shawn Michaels mit dem blutenden Gesicht und gerade in dem Moment, als dann der Undertaker ankündigt, so hier, jetzt kommt der Tombstone Piledriver und diese Geste kommt und die Crowd jubelt, dann geht das Licht aus.
Ja? Und dann, ganz kurz dazu, das Witzige war, ich wusste nämlich nicht, in welchem Match Ken debütiert. Also ich kannte halt immer nur diese Dingens, aber also ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass das ja das erste Hell in a Cell Match war, wo Ken wiederkommt. Also so, mein Kopf hat das irgendwie komplett ausgeblendet und dachte ich so, ach ja, stimmt, das passiert jetzt hier am Ende. Also weil, kennst du das, wenn du manchmal quasi so diesen Tunnelblick dann hast für das Match, dass du so dieses Drumherum vergisst, so dieses, ja. So Sachen, die du eigentlich weißt, aber du kombinierst das dann quasi nicht und dann war so, ach ja, stimmt, Kane kommt. Und wow, das ist halt nicht Kane hier, ich werde jetzt irgendwie Bürgermeister von irgendeiner Stadt, sondern das ist dieser Kane, vor dem du richtig Angst hast.
Das ist auch nicht der Kane, der mit Daniel Bryan im Café sitzt und das Spökes macht.
Genau, also wirklich nochmal, wie gruselig ein Kane war. Das ist wirklich, ja. Und auch diese Darstellung wieder, die Tür, also weil die Tür, die war ja dieses unüberwindbare Ding, was dich eben nicht aus dem Käfig rausgelassen hat. Und dann kommt da ein Kane und reißt die Tür einfach raus, als wäre es nichts. Also, das hat so gestimmt. Das war perfekt. Und auch dann, wie die sich gegenüber standen. Und du hattest, wie gesagt, schon diesen Undertaker, der in den letzten Minuten so dominiert hat, so brutal war und Shawn Michaels fertig gemacht hat, der dann so ein bisschen verzweifelt, also ja nicht verzweifelt, aber sehr, sehr überrascht diesen Kane anguckt und sich denkt, okay, das ist also das, was mir angedroht wurde, was mir versprochen wurde.
Ja, also das war halt schon, es war, von allen Seiten war das halt absolut stimmig in irgendeiner Form. Also Shawn Michaels, der dann blutend am Boden lag und eigentlich nur noch das Opfer für den Undertaker gewesen ist. Der Undertaker, der aber auch in dem Moment, als sein Bruder da in die Halle gekommen ist, einfach komplett überrascht und auch fast ängstlich gewesen ist. Das ist auch das erste Mal, dass man den Undertaker so erlebt hat. Ne? Weil der Undertaker, mein Gott, der hat bis dato jeden Gegner aus dem Weg geräumt. Egal, ob es, ja, keine genau. Ahnung, einen Yokozuna, einen Vader, einen Giant Gonzalez, Jake Roberts und wer nicht alles noch anderes dabei war. Ne? Steve Austin, Bret Hart und ich weiß nicht was. Ne? Er hat alle aus dem Weg geräumt und nie mit der Wimper gezuckt. Und aber dieses fassungslose Gesicht, als dann Paul Bearer mit Kane zu diesem roten Licht dann auch noch da in die Halle kommt, als die beiden sich gegenüberstehen, das war so gut und das hat auch Kane automatisch Legitimität gegeben, muss man ganz klar sagen, ne? Also, und dann als dieser Augenblick, als dann Kane seine Geste gemacht hat und als dann diese Flammensäulen hochgeschossen sind, wo der Undertaker sich in Panik umdreht und vollkommen verwirrt ist irgendwie, als wenn er, wie gesagt, ein Reh vorm Scheinwerfer so ungefähr. Und dann automatisch in den Chokeslam von Kane reinrennt, der sich danach erstmal noch richtig positionieren muss. Das fand ich ein bisschen lustig, wenn man sich das heute anguckt. Der hat nämlich eindeutig die Hardcam gesucht. Irgendwie, wie muss ich mich stellen, damit das hinterher gut aussieht. Ja, und dann gab es den Tombstone Piledriver und dann war der Kampf vorbei.
Dieser Tombstone, wie brutal der auch einfach durchgezogen war. Also das war auch, wow, versuchst du gerade deinen Attacker zu töten? Der sah ganz schlimm aus, richtig schnell durchgezogen. Also da wusstest du, okay, wenn jetzt der Three-Count kommt, ist legitim.
Ja, und das hat auch diese Kraftlosigkeit vom Undertaker, der hat ja auch dann dazu gepasst, ne? Weil einfach in dem Moment so erschrocken und so schockiert darüber, dass sein Bruder ihm da gegenübersteht, da hätte alles andere, also ein Kick-Out oder sonst irgendwas, hätte da gar keinen Sinn gemacht und hätte ja auch das Debüt von Kane komplett geschmälert. Ne? Und in diesem Moment war das absolut herausragend, einfach von allen Seiten. Und ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, du hast halt viele verschiedene Story-Fäden gehabt, die dann da ineinander laufen. Ne? Also eigentlich befand sich ja der Undertaker in der Fehde mit Shawn Michaels. Und die wurde jetzt quasi abgelöst durch die bereits vorher aufgegriffene Geschichte mit seinem Bruder Kane. Und plötzlich ist der Undertaker in einem ganz anderen Konflikt, nämlich in einem Konflikt mit seinem Bruder, mit seinem Familienmitglied. Und Shawn Michaels ist dadurch frei und kannte dann infolgedessen eben zu Survivor Series und dann mit Bret Hart um den Champion-Titel kämpfen. Und wir wissen, wo das geendet ist. Ja, also es ist schon interessant, wie sich dann so die ganzen Geschichten irgendwie aufdröseln und wie intelligent das WWE auch damals geschafft hat, verschiedene Geschichten miteinander zu verweben, ohne dass es halt irgendwie gestelzt wirkt. Also diese Fehde mit dem Undertaker und Shawn Michaels, das hat damals auch gestimmt. Das war in dem Moment absolut logisch. Genauso wusstest du halt, dass Bret Hart und Shawn Michaels verfeindet waren, so in dem Sinne. Ne? Und Bret Hart musste sich halt an dem Abend ja mit dem Patriot unter anderem rumschlagen. Also da gab es dann Bret Hart und der British Bulldog gegen Vader und den Patriot. Und das war kein so mega spannendes Match, sage ich jetzt mal. Also, Flaggenmatches sind eh immer eine Kategorie für sich. Ja, das ist, passt auch in unser Gimmick-Match-Podcast. Also, alles, was irgendwo hängt, ist immer blöde beim Wrestling.
Alter, eine Money in the Bank außer, und Ladder-Matches.
Ja, gut, das nicht. Okay, alles, was mit Poles zu tun hat, ist irgendwie blöd.
Das ist wahr. Ach ne, also, okay. Ich muss echt nochmal sagen, ich fand das. Also, du musst halt bedenken, das war das erste Match, dieses und wie viel Mühe sich da doch gegeben wurde. Und da bist du so ein bisschen enttäuscht, wenn du dir heutige Sachen anguckst, finde ich. Oder wenn du dir auch den heutigen Aufbau von Matches anguckst oder auch von Storylines. Wenn du damals, also das ist so die Blaupause für irgendwie einen perfekten Verlauf. Also da wurde ein Match neu integriert, da wurden Fäden schon vorher aufgebaut, aber dann kam eine andere Fäde, dann wurde das weitergeführt. Also das war in sich alles so schlüssig. Das Match in sich, das was vorgegangen ist, das, was danach passiert, dieses, das hat 1:1 gepasst und das finde ich so krass.
Ja, das war in ganz vielen Belangen war das einfach eine perfekt aufgebaute Fehde, es war ein perfekt aufgebautes Match. Und da bist du aus dem Event rausgegangen, hast dir gesagt, so, boah, alter Schwede, wie geil war das denn? Und auch das, was du gerade gesagt hast, so, wie furchterregend Kane damals war. Ich weiß noch, dass der mich da wirklich so in meine Träume fast verfolgt hat, weil das war ja wirklich auch so eine, in der Inszenierung und in der Darstellungsweise her war das herausragend in dem Moment. Auch diese Geschichte mit Shawn Michaels, diesen blutenden Shawn Michaels, das war genial. Also da kann ich nur jedem empfehlen, sich diesen Kampf nochmal anzugucken, auch wenn man schon 1000 Mal gesehen hat, der macht auch beim 1000. Mal noch Spaß.
Aber was ich da noch ganz kurz loben wollte, was ich wirklich sehr gut fand bei dem Match, war, dass es wurde nicht nach jedem Move gecovert. Also generell wurde sehr, sehr selten ein Pin eingesetzt in diesem Match. Und das fand ich richtig gut. Du hattest vielleicht eine Handvoll Cover, vielleicht ein bisschen mehr, aber es war auf keinen Fall zweistellig. Und vergleichst du mal mit heutigen Sachen, sondern du hast halt dieses Gefühl, die beiden sind erstmal da drin, um sich fertig zu machen. Und dann schauen wir mal weiter.
Also, ja, das war aber damals ohnehin so, finde ich. Also ich finde, dass in Undertaker-Matches, gerade so in der Ära und in der davor, also in der ganz frühen Undertaker-Ära, der Undertaker wurde selten gecovert. Ich glaube, man wollte nicht, dass der Undertaker zu, wie soll man sagen, zu menschlich wirkt und in, so in Bedrängnis dargestellt werden worden ist, weißt du?
Ja, ja. Ja, gut, kann sein. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr gut und angenehm für diesen Fluss, also für den Matchfluss.
Ja, also insgesamt war das halt ein genialer Kampf und wie gesagt, auch wie sich das hinterher weiterentwickelt hat. Die Fehde von Undertaker und Kane, da spricht man bis heute noch drüber. Die Matches oder auch die Fehde Undertaker gegen Shawn Michaels, ich meine, wir reden immer alle über die WrestleMania-Kämpfe, aber auch der Kampf hier, der ist eine gute Kostprobe auf das, was da später noch kommt. Die späteren Matches waren sicherlich technisch besser, aber von der Story her ist dieser Kampf hier auf absolut demselben Level wie die Kämpfe, die danach noch bei WrestleMania folgen sollten. Und auch der Ground Zero-Kampf, der quasi der erste Kampf der beiden gewesen ist, auch das ein sehr, sehr schönes Match, was man sich auch noch heute gut anschauen kann.
Also deswegen In Your House 1997 Bad Blood definitiv angucken.
Genau, sehr schönes Hell in a Cell-Match. Und gerade auch als Vorgeschmack zu den kommenden Hell in a Cell-Matches kann man sich das durchaus mal anschauen. Damit würde ich sagen, sind wir durch mit der ersten Ausgabe von unserer Patreon-Rubrik Match of the Week. Das war Shawn Michaels gegen Undertaker von Bad Blood 97. Schaut euch das Ding an, also es lohnt sich absolut. Ja, und ich sag nochmal danke dafür, dass ihr uns unterstützt. Ich sag danke, Kai.
Danke, Olaf. Danke, Patreons, Patronen, wie auch immer man diese Leute nennt. Ich verstehe das sowieso nie. Da gibt es 100 Begriffe für, aber auf jeden Fall vielen Dank an alle, die uns hier unterstützen.
Genau, bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche dann zur nächsten Ausgabe des Match of the Week wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.